Jahre wieder. So im Herbst komme ich ja vorbei. Und ja, ich soll euch auch ganz herzliche Grüße sagen von der Baptistengemeinde in Göppingen, vom Burgweg. Ich denke, unser Kontakt hat sich ja intensiviert. Der Erwin Drenn war ja jetzt kürzlich vor 2 Wochen bei uns zum Prediger. Er wird im Dezember ja nochmal bei uns sein. Oder Michael Wimmer war mal vor kurzem da. Weil wir haben ja zurzeit keinen Pastor mehr. Und von daher sind wir einfach auch dankbar für die Aushilfe, wenn andere dann auch bei uns predigen. Ja, soweit vielleicht mal. Wir kennen uns tatsächlich ja schon lang. Wie gesagt, ich kenne euch ja bevor ihr, aber sind ja die Urväter dieser Gemeinde, kenne ich ja schon seit 1990 aus Neuffen. Und seither hat sich ja dieser Kontakt gehalten. Das erste Mal habe ich ja hier gepredigt, 2002. Ich glaube, das war ja euer Gründerjahr, gell? Meine ich, gell? Also, es geht schon ziemlich lang jetzt. Gut, Not lehrt beten. Ich denke, diese Aussage hat sich ja schon oft bewahrheitet. Denn wie viele Menschen rufen ja nach Gott, wenn ihnen das Wasser sprichwörtlich ja bis zum Hals steht. Herr, hilf, Herr, rette mich, heile mich, schenk mir dies oder jenes. Und oftmals wird ihr Rufen ja dann auch erhört. Sie erfahren die Hilfe Gottes. Aber danach ist oft alles beim Alten. Sie leben ihr Leben weiter ohne Gott, ohne den Glauben an Jesus, obwohl sie doch sein Eingreifen so wunderbar erfahren haben. Aber zum Glück gibt es eben auch das Gegenteil. Und das werden wir heute sehen, wenn wir uns mit der Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten beschäftigen. Er suchte nämlich Hilfe bei Jesus, weil er in einer riesigen Notlage war, und fand dadurch mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Jesus. Und ich möchte uns diese Geschichte jetzt mal zu Anfang lesen. Sie steht ja im Johannesevangelium Kapitel 4 in den Verse 43 bis 54. Johannes 4, 43 bis 54. Da heißt es, nach den 2 Tagen aber zog er von dort weg nach Galiläa. Denn Jesus selbst bezeugte, dass ein Prophet im eigenen Vaterland kein Ansehen hat. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen die Galiläer ihn auf, da sie alles gesehen, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte, denn auch sie kamen zu dem Fest. Er kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war in Kapernaum ein königlicher Beamter, dessen Sohn krank war. Als dieser gehört hatte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm hin und bat, dass er herabkomme und seinen Sohn heile, denn er lag im Sterben. Jesus sprach nun zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Aber schon während er hinabging, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten, dass sein Junge lebe. Er erforschte nun von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden war, und sie sagten zu ihm, gestern zur 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es in jener Stunde war, in der Jesus zu ihm sagte, dein Sohn lebt. Und er glaubte, er und sein ganzes Haus. Dies tat Jesus wieder als 2. Zeichen, als er aus Judäa nach Galiläa gekommen war. Der Herr Jesus befand sich hier wieder in Kana in Galiläa, dem Schauplatz seines ersten Wunders, wo er nämlich auf der Hochzeit zu Kana das Wasser zu Wein verwandelt hatte. Und durch dieses Zeichen und seinen Wundern in Jerusalem, von denen uns aber jetzt nichts näher berichtet wird, war er eben auch in Galiläa bekannt geworden. Sprich, seine Wunder, die hatten sich herumgesprochen. Mit der Folge jetzt, dass die Galiläer ihn bereitwillig aufnahmen. Klar, wer möchte nicht so einen Menschen mit solchen Fähigkeiten unter sich haben? So ein Wundermann, dem einen anscheinend ja nichts unmöglich war. Und von ihm, von Jesus, hatte nun eben auch in Kapernaum ein königlicher Beamter erfahren. Wahrscheinlich war es ein Beamter im Dienst von Herodes Antipas, des Vierfürsten von Galiläa, der, so wie es aussieht, eben auch selber Jude war und der sich in einer riesigen Notlage befand. Denn sein Kind, sein Sohn, war krank. Ja, er war sogar sterbenskrank, todkrank. Und sicherlich hatte er auch schon alle möglichen Ärzte konsultiert, aber letztlich vergebens. Menschlich war die Situation hoffnungslos. Aber ich möchte uns fragen, sind uns solche Nöte heute fremd? Kann nicht jeder von uns jederzeit in so eine Situation geraten, von jetzt auf nachher? Auf jeden Fall. Und zwar völlig unabhängig davon, ob wir reich oder arm sind, ob wir jung oder alt sind, Mann oder Frau, gebildet oder ungebildet. Es ist auch völlig egal, in welcher gesellschaftlichen Position wir uns befinden. Ob wir beruflich erfolgreich sind und ein hohes Amt bekleiden oder wir in völliger Bedeutungslosigkeit unser Dasein fristen. Es ist auch völlig egal, ob wir gläubig sind oder nicht. Das alles spielt keine Rolle. Denn jeder von uns kann von heute auf morgen in schlimme persönliche Turbulenzen geraten, sodass wir nicht mehr aus und ein wissen. Ich habe es dieses Jahr auch erlebt, als ich am 1. März, kann man sagen, plötzlich Herzprobleme bekommen habe und seither eigentlich massive Einschränkungen habe, also was die Leistungsfähigkeit angeht. Das hätte ich mir nie träumen lassen. Das kann von heute auf morgen, kann sich ihr Leben komplett ändern. Doch wohin gehen wir dann mit unserer Not? Wo ist unsere Zuflucht? Nun, dieser königliche Beamte in Kapernaum hatte von Jesus gehört, dass er heilt und Wunder tut. Also sagte er sich sicherlich, hier ist ein Mensch, der schon viele andere Menschen geheilt und wieder gesund gemacht hat. Nun, vielleicht hilft er auch mir und heilt meinen Sohn. Ich muss es riskieren. Es ist meine letzte Chance. Das heißt, auf jeden Fall glaubte er hier an die Kraft Jesu, dass Jesus heilen kann, sonst hätte er sich nämlich überhaupt mit auf den Weg gemacht. Er glaubte an die Kraft Jesu. Seht ihr, wenn die Menschen um uns herum doch auch so denken würden, ich wage es mit Jesus, ich suche bei ihm eine Hilfe. Und genau das ist ja auch das, was Jesus möchte. Denn er selber sagt ja von sich aus, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das heißt dann nicht, dass jeder, der dann zu Jesus kommt, auch körperlich geheilt wird. Das nicht, aber auf jeden Fall würde er bei Jesus Heilung für seine Seele finden, nämlich ewiges Leben. Und das ist ja mal unendlich viel wichtiger als alles andere. Denn wie sagt Jesus in Matthäus 16, Vers 26, denn es wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte. Oder denkt an den Ausspruch Jesu in Matthäus 5, Vers 30, denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Das heißt doch, es gibt was viel Schlimmeres als den Verlust der Gesundheit oder körperliches Leid, nämlich die ewige Verdammnis. Aber seht ihr, leider lehrt ja Not nicht nur beten, sondern ja auch fluchen. Und es ist ja die Tragik in solchen Momenten. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch noch die Trainerlegende Udo Lattek. Er war ja der erfolgreichste Fußballtrainer, Vereinstrainer Deutschlands. Aber trotz all seinem Erfolg hatte er auch ganz dunkle Stunden zu durchleben. Denn sein Sohn Dirk, der starb 1981 mit 15 Jahren an Leukämie. Und die Folge damals war, dass Udo Lattek aus der Kirche ausgetreten ist. Und er hat es dann so begründet. Ich konnte es einfach nicht einsehen, dass ein Junge mit 15 Jahren sterben muss. Da war bei mir Feierabend mit Gott. Ja, nicht immer bringt die Not einen Menschen näher zu Gott. Im Gegenteil. Manche Menschen verhärten sich dadurch nur umso mehr und werden erst recht zu Atheisten. Aber seht ihr, so war es eben nicht bei diesem königlichen Beamten. Er ging aus seiner Stadt am See, Kapernaum lag ja am See Genezareth, 30 Kilometer hinauf in die Berge nach Kana, um Jesus aufzusuchen. Und was tat dieser königliche Angestellte, als er zu Jesus kommt? Nun, er ging zu ihm hin und bat, dass er herabkomme und seinen Sohn heile. Merkt ihr, er bittet. So wie es ja Jesus aufgetragen hat, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Und ich denke, dieses Bitten, das zeigt auch seine demütige Haltung. Eine Haltung, wie sie Gott wohlgefällig ist. So lesen wir ja im Psalm 51, 18 bis 19. Denn du begehrst kein Opfer, sonst wollte ich es dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Gott wohlgefälligen Opfer sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du, o Gott, nicht verachten. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wird Gott nicht verachten. Und genau das hatte, denke ich, dieser Beamte mit Sicherheit. Der hatte nichts zu bringen, der hatte nichts zu fordern, sondern nur inständig zu bitten. Und was war seine Bitte? Nun, seine Bitte war ja, dass Jesus herabkomme nach Kapernaum und seinen Sohn heile. Ich denke, dieser Bitte wird eigentlich zweierlei deutlich. Zum einen traute er über Jesus zu, dass er seinen Sohn wieder gesund machen konnte. Er glaubte also an diese Kraft Jesu. Aber er ging eben davon aus, dass Jesus dazu vor Ort sein musste, sprich körperlich anwesend. Das war seine Vorstellung. Und es ist ja auch menschlich verständlich. Wie soll denn jemand helfen, wenn er weit weg ist? Aber wie reagiert Jesus? Was sagt er zu ihm in Vers 48? Jesus sprach nun zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Wie ist dieses Wort Jesu zu verstehen? Hat Jesus nicht gerade deshalb Wunder getan, um die Menschen von seiner Gottessohnschaft zu überzeugen? Um zu zeigen, seht her, ich bin der Messias? Jawohl, ganz sicher. Denn wer sich ein bisschen im Johannesevangelium auskennt, der kennt vielleicht den Schlüsselvers vom Johannesevangelium. Der Schlüsselvers steht ja in Johannes 20, 30 bis 31. Da steht sogar extra drüber, Zweck dieses Buches. Das findet ihr nicht bei jedem Buch. Aber im Johannesevangelium, Zweck dieses Buches. Warum ist das Buch geschrieben worden? Und was steht dort? Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Also Zeichen sind im Johannesevangelium Wunder. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Merkt ihr, hier wird ausdrücklich betont, dass diese Wunder, diese Zeichen, deshalb aufgeschrieben worden sind, damit die Adressaten glauben, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und durch diesen Glauben Leben haben. Diese Zeichen sollen zum Glauben an Jesus führen, das wiederum zum ewigen Leben führt, wenn man an Jesus glaubt. Aber wie passt dann diese Antwort von Jesus an diesen Vater zu diesem Schlüsselvers? Sind Zeichen, Wunder dann nicht positiv zu sehen? Wenn daraufhin dieser Mann glaubt, ist doch alles gut, oder? Nein, eben nicht. Denn Gott möchte, dass wir unseren Glauben eben nicht auf das Sichtbare gründen, nicht auf das Sehen, sondern auf sein Wort. Seht ihr, wenn wir nur glauben, wenn wir etwas sehen, dann ist es ja kein Glaube. Denn nach Hebräer 11 ist ja der Glaube ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und ich denke, das dürfen wir nie vergessen. Der Glaube hat es nicht mit Schauen zu tun. Wir wandern, sagt Paulus, durch Glauben, nicht durch Schauen. Und denkt ja auch einmal an die Aussage von Jesus an Thomas in Johannes 20, Vers 29. Da sagt ja Jesus zu Thomas, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Merkt ihr, Jesus preist diejenigen selig, die nicht sehen und doch glauben, nämlich an sein Wort. Und ich denke, genau diesen Glauben allein an sein Wort wollte Jesus mit dieser Aussage auch bei diesem besorgten Vater jetzt provozieren. Dass er sich eben nicht auf Glauben, auf Zeichen und Wunder stützt, sondern auf sein Wort. Seht ihr, und genau zu diesem Glauben möchte Jesus ja auch uns führen. Dass wir unseren Glauben allein auf dieses Wort gründen und nicht auf Zeichen und Wunder. Nämlich hier ist ja auch die Verführung, und das sehen wir ja gerade am 2. Thessalonicher Brief, Tür und Tor geöffnet. Weil die ja von der anderen Seite kommen können. Nein, Gott möchte, dass wir auf sein Wort vertrauen. Das Wort muss die Grundlage unseres Glaubens sein. Dass wir nämlich alles glauben und für wahr halten, was uns in diesem Wort berichtet wird. Und zwar einschließlich der Wunder. Denn gerade die Wunder belegen und beweisen eben, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Die Wunder, von denen wir in diesem Wort lesen, sollen uns also zum Glauben an Jesus Christus führen. Aber, und jetzt kommt der große Knackpunkt, die Wunder sollen uns zum Glauben an Jesus Christus führen. Aber wir selber haben diese Wunder mit unseren Augen ja gar nicht gesehen, oder? Oder war von euch jemand dabei, als Jesus Lazarus auferweckt oder das Wasser zu Wein verwandelt hat? Wart ihr da dabei? Aber ihr glaubt es, oder? Glaubt ihr das? Warum? Aber warum glaubt ihr es? Weil es hier steht. Weil es in der Bibel steht, glaubt ihr es. Unser Glaube gründet sich einzig und allein auf dieses Wort. Aber dieses Wort allein genügt, weil es eben Gottes Wort ist. Das genügt. Und wenn Gott mal sagt, dann können wir uns absolut darauf verlassen. Ein wunderbares Beispiel dafür ist ja der Fischzug des Petrus in Lukas 5. Jesus hatte ja vom Boot aus zu den Menschen an Land gepredigt. Und als er damit fertig war, gab er Petrus jetzt die Anweisung, hinaus auf die Tiefe zu fahren und die Netze zum Erfang hinabzulassen. Fachlich gesehen ja eine unsinnige Anweisung. Denn am Tag zu fischen widersprach ja jeglichem gesunden Fischerverstand. Jeder wusste ja, dass Fische in der Nacht an die Oberfläche kommen und so gefangen werden können. Aber was antwortet Petrus? Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Was für eine Aussage. Eigentlich sagt er ja, im Prinzip macht es hier alles überhaupt gar keinen Sinn. Ist diese Aktion völlig unsinnig? Aber weil du es bist, weil du es sagst, werde ich es tun. Mit dem Resultat, dass sein Gehorsam wunderbar belohnt wurde. Seht, und genauso wird jetzt auch nun dieser königliche Beamte auf die Probe gestellt. Denn was antwortet ihm Jesus auf seine Bitte, zu ihm nach Kapernaum herabzukommen und seinen Sohn zu heilen? Geh hin, dein Sohn lebt. Wie hättet ihr darauf reagiert? Stellt sich da nicht die ganz entscheidende Frage, kann ich mich auf das Wort verlassen? Ist mein Sohn wirklich gesund? Er hat keinen Beweis, denn er sieht es ja nicht. Weil er gar nicht zu Hause ist, er sieht es nicht. Er sagt, dein Sohn lebt. Und überhaupt, wie kann denn da Heilung geschehen? Er ist doch viel zu weit weg. Also was tun? Nun, die Antwort Jesu, die er ihm gibt, verlangte ja eine sofortige Entscheidung. Entweder er glaubte dem Wort Jesu, oder er stellt Jesus seine Kraft und sein Wort in Frage. Vor dieser Entscheidung steht dieser Mann. Nun, in seiner Reaktion sehen wir, dass er glaubt hat. Warum? Denn er ging hin. Er lief nach Kapernaum. Wenn er nicht geglaubt hätte, wäre er sicherlich nicht gegangen und hätte sicherlich doch alles versucht, um Jesus noch zum persönlichen Mitgehen zu überreden. Herr, geh doch mit. Ich habe nichts gesehen. Ich sehe nichts. Besser, du kommst mit. Aber er tat es nicht, weil er dem Wort von Jesus geglaubt hat. Und hier seht ihr wieder mal, Glaube und Gehorsam gehören zusammen. Echter Glaube zeigt sich immer im Gehorsam. Dass ich mich auf das Wort einlasse und Glaubensschritte gehe. Und dann werde ich auch erfahren, ob es selber stimmt oder nicht. Und so war es ja auch hier. Der Mann lief los, er war gehorsam, weil er glaubte. Und noch als er unterwegs war, bekam er dann die Nachricht von seinen Knechten, dass sein Sohn lebt. Was muss das für diesen Mann eine Anspannung gewesen sein, als er für sich allein sich auf der Heimweg gemacht hat? Lebt mein Sohn tatsächlich? Aber wie erleichtert muss er dann auch gewesen sein, als er diese Botschaft vernommen hat, dein Sohn lebt. Aber jetzt stellt sich wieder eine andere Frage. War das vielleicht doch alles nur Zufall? Ist es denn einfach, ist er einfach so wieder gesund geworden? Oder kam diese Heilung durch das Wort Jesu zustande? Seht ihr, wir stehen ja immer in der Gefahr, wenn wir Gebetserhörung erfahren haben, diese anderweitig zu erklären. Sprich, vernünftige Gründe dafür zu finden, warum das jetzt so passiert ist und es dann gar nicht mehr als ein wirkliches Eingreifen Gottes zu sehen. Ihr betet zum Beispiel um schönes Wetter für euren Urlaub in 2 Wochen. Und tatsächlich, während eures Urlaubs ist es dann auch schön und ihr könnt viel unternehmen. War das jetzt wirklich eine Gebetserhörung? Oder wäre es nicht sowieso so gekommen, weil gerade Hochdruckwetter war? Oder ihr sucht einen Schlüssel oder einen Geldbeutel oder was auch immer. Doch trotz intensiver Suche findet ihr das Gesuchte nicht. Und da kommt ihr dann auf die glorreiche Idee, vielleicht mal dafür zu beten. Und tatsächlich, plötzlich werdet ihr fündig. Ihr habt, was ihr gesucht habt. War das nur eine Gebetserhörung? Oder zweifeln wir, weil es dafür vielleicht auch anderweitige Erklärungen geben könnte? Nun, als Gläubige sollten wir die Ursache immer bei Gott suchen. Vor allem wenn wir dafür gebetet haben. Denn ein entscheidendes Kriterium ist ja immer der Zeitpunkt. Und das sehen wir ja hier gar ganz eindrücklich in dieser Geschichte. Denn natürlich gibt es da immer wieder spontan Heilungen, dass Menschen plötzlich wieder gesund werden. Oder dass andere Menschen gut an ihrem Urlaubsziel ankommen, obwohl sie vielleicht gar nicht für Bewahrung gebetet haben. Das ist ja keine Frage. Aber hier in unserer Geschichte ging diese Heilung des Sohnes zweifellos auf den Moment zurück, als Jesus sprach, geh hin, dein Sohn lebt. Denn natürlich wollte der Vater wissen, um wie viel Uhr ist es denn besser mit ihm geworden. Und tatsächlich, es war genau zu jenem Zeitpunkt, als Jesus gesagt hat, dein Sohn lebt. Und wie war seine Reaktion? Nun, er glaubte, er und sein ganzes Haus. Ich weiß nicht, ob das euch beim Durchlesen, ob ihr das schon mal gemerkt habt, wie sich der Glaube dieses Mannes hier eigentlich immer mehr entfaltet hat. Zuerst glaubte der königliche Beamte der Kraft Jesu, dass Jesus heilen kann. Deswegen ist er ja hingegangen zu ihm. Und dann glaubte der königliche Beamte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte. Nämlich in Vers 50. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte und ging hin. Das heißt, er glaubte so, wie wir vertrauenswürdigen Menschen glauben. Er glaubte ihm, er glaubte seinem Wort. Und als er dann erkannt hat, dass sein Sohn wirklich durch sein Wort gesund geworden war, glaubt er an ihn. Nämlich so, wie es die Samariter bekannten, dass dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist. Es ist eigentlich der nächste Schritt, den der Herr ihn hier führt, indem er die göttliche Gabe des rechtfertigenden Glaubens in ihm wirkt. Der Glaube nämlich an den Sohn Gottes, den Retter der Welt. Seht ihr, und Jesus ist es wirklich wert und würdig, dass wir an ihn glauben. Ja, dass wir ihn als Gott verherrlichen. Denn schaut euch doch nochmal diese Heilung an. Sie ist ja einzigartig und in vielerlei Hinsicht ja bemerkenswert. Denn wir lesen hier ja nichts davon, dass Jesus irgendwelche Informationen eingeholt hat. Der Name des Vaters, woher er kam, aus welchem Ort, wo er wohnte, sprich in welcher Straße, wie sein Sohn hieß, wie alt er war, was er für eine Krankheit hatte, beziehungsweise seine Krankheitsgeschichte. Wäre das nicht alles wichtig für jemanden, der helfen soll, der heilen soll? Aber seht ihr, Jesus benötigt keine Anamnese. Er muss sich nicht erst durch gezielte Fragen einen Überblick über die Leidensgeschichte des Patienten beschaffen. Und warum? Nun, weil er schon alles weiß. Denn er ist allwissend. Und das bedeutet eben auch für uns, wir müssen Jesus im Gebet nicht ausführlich über irgendwelche Sachverhalte aufklären. Dass wir ihm 10 Minuten erklären müssen, wie es jetzt da aussieht. Denn er kennt die Situation. Er kennt sie sogar viel besser als wir selber. Ihm brauchen wir also nichts erklären. Und dann die Heilung selber. Ich finde sie ja hochinteressant. Und je länger ich darüber nachdenke, umso mehr komme ich in Staunen. Und zur Anbetung. Denn seht ihr, Jesus brauchte zu dieser Heilung keine Hilfsmittel. Weder andere Menschen noch irgendwelche Gegenstände. Er brauchte auch keine Medizin. Und er hat dem Kranken auch keine Hände aufgelegt. Ja, Jesus sprach noch nicht mal ein Wort. Weder zu dem Kranken noch zu der Krankheit. Und doch hat er diesen Sohn geheilt, obwohl Jesus ca. 30 Kilometer vom Ort des Geschehens entfernt war. Aber diese Entfernung war für ihn überhaupt gar kein Problem. Denn Jesus muss nicht körperlich anwesend sein oder mit der Person in Berührung kommen, um helfen zu können. Und deshalb möchte ich uns einfach auch fragen, sollten wir ihn nicht ehren, indem wir ihm von ganzem Herzen vertrauen, seinem Wort, seinen Verheißungen in jeder Situation, in jeder Lage unseres Lebens? Bauen wir darauf so bedingungslos wie dieser königliche Beamte? Prüfen wir doch mal unseren Glauben auf diese beiden Bestandteile. Nämlich, ich denke, die gehören unbedingt zusammen, nämlich der Glaube an ihn und der Glaube an sein Wort. Das ist nicht zu trennen. Aber das war ja hier noch nicht alles. Denn nicht nur er glaubte, heißt es hier, sondern sein ganzes Haus. Und hier seht ihr mal den Segen, der entstehen kann, wenn eine Person einer Familie zum Glauben kommt. Was für ein Segen daraus entstehen kann. Ich habe das in Südtirol erleben dürfen, wie durch eine Frau, die ich zum Glauben habe damals führen durfte, als ich in Südtirol war, die ganze Familie dann gläubig geworden ist. Die habe ich erst wieder vor einige Wochen besucht. In Südtirol. Wahnsinnig, was Gott da geschenkt hat. Durch einen, der zum Glauben gekommen ist. Gut, man könnte jetzt noch viele andere Beispiele nehmen. Ich könnte auch Peter Weiß nehmen und seine Familie, was damals entstanden ist. Solche Beispiele gibt es viele, wie Gott über Bitten und Verstehen segnet. Und wie gesagt, vergessen wir nicht, wie alles angefangen hat. Der Mann war gekommen, um vom Herrn das irdische Leben seines Sohnes zu erbitten und erhielt darüber hinaus ewiges Leben für sich und sein Haus. Aber es zeigt eben auch, wie Gott eine schwere Lebenskrise gebrauchen kann, um Menschen für sich zu gewinnen. Und vielleicht war ja so Lebenskrise ja auch die Grundlage für eure Bekehrung. Vielleicht war die auch eine Lebenskrise. Und Gott hat es dazu geführt, dass ihr dadurch zum Glauben gekommen seid. Und so kann aus großer Not, wie hier bei diesem königlichen Beamten, unermesslicher Segen entstehen. Wichtig ist nur, dass wir bei ihm, bei Jesus, unsere Zuflucht suchen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Jesus, ich möchte einfach danken, dass wir dir wirklich von ganzem Herzen vertrauen können. Herr, dass wir zu dir mit all unserer Not kommen dürfen, Herr. Dass du uns kennst, dass du dich um uns kümmerst. Dass du über alles Bescheid weißt, Herr. Du bist über jede Situation in unserem Leben informiert, Herr. Wir müssen dich nicht informieren, Herr. Dich irgendwie in Kenntnis setzen über unsere Lage, Herr. Sondern du weißt alles. Und ich danke dir, Herr, dass wir zu dir kommen dürfen, dass du gesagt hast, dass wir mit allem zu dir kommen dürfen. Herr, und dass du dementsprechend nach deinem Willen auch erhören wirst. Herr, du machst es recht, auch wenn deine Wege oft anders sind, als wir das vielleicht uns vorstellen. Aber ich danke dir, dass du vertrauenswürdig bist, dass du gerecht bist und dass du wirklich ein Gott bist, der keine Fehler macht. Herr, und dass, wenn wir zu dir kommen, wirklich unermesslicher Segen für uns und aber auch für andere entstehen kann. Dafür möchte ich dir auch heute Morgen danken, Herr. Danke, dass du so ein großer und wunderbarer Gott bist. Amen.